Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Treffen sich zwei Pfarrer. Und das ist auch heute wieder so. Also wenn auch nur über die elektrische Leitung. Aber hier ist Wolfgang Edler im schönen Bad Oeynhausen, in Eidinghausen-Dehme bei Brüll, heißem Bombenwetter. Aber ich bin in meinem schönen, kühlen Arbeitszimmer. Dieses Pfarrhaus hält nämlich im Sommer erstaunlicherweise immer enorm die Kühle. Das ist ganz angenehm. Und mir gegenüber am Bildschirm.
Zugeschaltet, wie man so schön sagt, Lars Kunkel aus der Bundespolizei Koblenz. Nicht in einem Pfarrhaus wohnt. Wahrscheinlich liegt es daran, dass es hier deutlich wärmer ist. Das könnte im Klima liegen, ich weiß es nicht. Ich sitze hier im ersten Stock in so einer Art kleinen Dachzimmer und ja, da ist schon warm. Also,
verstehe.
Doch, der Garten ist verwelkt. Ja, die Blumen. Der Rasen sieht aus wie so eine Mondlandschaft. Ich weiß nicht, ich habe da so ein Spezialmittel drauf gemacht, das eigentlich den Rasen pflegen und das Unkraut töten sollte. Das Gegenteil ist passiert. Das Unkraut lebt und der Rasen ist tot. Also irgendwas ist da, glaube ich, falsch
gelaufen. Mist. Dabei siehst du ja wirklich bombig nach Urlaub aus. Du hast ja herrlich Farbe. Der feine Herr war ja auch schick in Frankreich.
Ja, der feine Herr macht nur noch Urlaub. Ja, das ist so. Genau, entweder halt, ich war tatsächlich in der Normandie mit meiner Tochter.
Der Neid frisst einen an.
Ja, und das ist ganz schön. Das ist nicht so weit eigentlich. Und da hat man schon so ein bisschen Meer und da kann man halt Meeresfrüchte in jeglicher Form genießen und sich die Wellen angucken. Und ich war sogar schwimmen. Also es war nicht gerade warm, aber ich war schwimmen, tatsächlich.
Mhm. Ja. Austern hast du gegessen, ne?
Austern, ja.
Darf man die denn in Monaten essen, die nicht auf R enden?
Ja, ich glaube früher nicht, ne? Da war es mit der Kühlung, glaube ich, nicht so gut. Heute ist das, glaube ich, möglich. Also man kann bei uns kannst du ja Austern zwar kaufen, aber das ist ja viel zu teuer. In Frankreich werden die ja gegessen wie Chips und von daher kannst du da nicht auch mal wirklich zuschlagen. Viele mögen das ja nicht, weil das so glibberig ist, aber ich finde, das schmeckt so wie Meer. Also Meer, wie Meer riecht, so schmecken die Austern für mich.
Naja. Ich hatte früher mal einen Bekannten, der hat mal irgendwo eine Auster probiert in einem Restaurant und hat dann gesagt, ihm kam das eher so vor, als ob er Schnupfen hätte.
Ja, es ist ein bisschen glibberig, das stimmt. Und was auch so ein bisschen erschreckt, dass wenn man die Zitrone auf die Auster träufelt, dann zieht sie sich ja noch so ein bisschen zusammen, weil sie noch tatsächlich lebt.
Hoffentlich, ne? Wenn sie nicht mehr
lebt. Ja, genau, das ist ein Zeichen für Frische. Es ist ein bisschen, es ist eben so und
aber jedenfalls ganz gut. Ich denke dann immer an den Ausspruch von Obelix, der meinte, mit Austern mache ich es wie mit Nüssen, ich esse sie mit der Schale.
Also, wenn man mal versucht, zu Hause eine Auster zu öffnen, da muss man, glaube ich, wirklich seinen Verbandskasten sehr in die Nähe legen, weil es gibt ja so Austernmesser, die sehen so aus wie so ein stumpfes Messer im Grunde. Und wenn man da rumprokelt, dann hat man am Ende wirklich entweder sich die Hand aufgehackt oder die Auster wie eine Nuss geknackt, das auch nicht wirklich gut ist. Schon besser, man ist das präpariert von den guten Franzosen.
Ja, dann schon lieber saure Trauben, ne? Denn also die französischen Weine, ich habe das, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ich bin ja ein Freund der französischen Weine, die ja leider seit einigen Jahren bei Geschenken nicht mehr so ganz in Mode sind. Ne? Also früher war das ja so, da galt der französische Wein immer als das Nonplusultra. So, wenn man irgendwem was geschenkt hat, hat man französischen Wein gekauft. Und inzwischen ist das ja meistens so, dass man Italiener oder Spanier oder irgendwelche internationalen Weine geschenkt bekommt, aber Franzosen merkwürdigerweise nicht. Die sind irgendwie so ein bisschen außer Übung oder außer Mode gekommen. Und ich betone das seit Jahren immer, dass ich aber persönlich, egal was Mode angeht, ich trinke sehr gerne französischen trockenen Rotwein. Und da sind wir ja eigentlich schon voll beim Thema, denn du hast ja gesagt, du wärst am Sonntag tatsächlich mal mit Predigen dran und sogar in Bad Oeynhausen.
Genau, ich habe nämlich echt mal das Glück, am kommenden Sonntag tatsächlich mal, es sind ja auch so ein bisschen Ferien und so, darf ich mal einen Gottesdienst in meiner alten Kirche übernehmen und tatsächlich geht es um die sauren Trauben. Und zwar ist es eine alte Geschichte des Propheten Ezechiel, der das da so aufgeschrieben hat. Er fängt so schön an und sagt, in Israel geht ein Sprichwort um, die Väter haben saure Trauben gegessen und den Söhnen sind davon die Zähne stumpf geworden. Und das liegt daran, in unreifen Früchten oder auch in anderen Dingen wie Rhabarber zum Beispiel ist so eine Säure, Oxalsäure heißt die. Und wenn man die in den Mund bekommt, dann kriegt man so ein Gefühl, als ob du so
So ein Pelz auf den Zähnen.
Ja, so ein Pelz, alles ist so, so rutschig und so komisch irgendwie. Und,
funktioniert auch mit Beeren, ne? Wenn man so jetzt im Sommer, wir haben ja viele Beerensträucher im Garten, also wenn du dann so Johannisbeeren oder so, dann hast du erstmal so ein komisches Gefühl auf den Zähnen.
Genau. Oxalsäure, wie heißt das so, als Nebenwissen, ist schädlich für Tiere. Also Hunde sollten keine Weintrauben essen zum Beispiel. Das ist auch noch so eine Geschichte.
Also das ist schon mal eine ganz wichtige Nummer. Das kann man hier aus diesem Podcast jetzt lernen. Bitte mitschreiben. Lars, wiederhol es doch nochmal.
Geben euren Hunden keine Weintrauben, genau.
Ja.
Also für Menschen ist das nicht schädlich, nur der Clou ist halt, hier normalerweise ist das ja so, dass man die Weintrauben selber isst und einem die Zähne stumpf werden. Und hier ist das Sprichwort eben, dass die Eltern das gemacht haben und die Kinder dann stumpfe Zähne bekommen. Und gemeint ist damit, dass die Kinder, wir würden das Sprichwort sagen, so die Suppe auslöffeln müssen, die die Eltern ihnen eingebrockt haben. Mhm. Ja, und der Hintergrund ist halt bei Ezechiel, Israel ist besiegt und ist im Exil und die nachfolgenden Generationen sagen, was haben wir eigentlich verbrochen, dass wir hier leiden müssen und was ist das für ein Gott, der uns bestraft, obwohl noch unsere Eltern Scheiße gebaut haben, sozusagen. Das ist ein bisschen der Hintergrund.
Und es geht, glaube ich, auch so ein bisschen darum, dass man so von diesem Nachhalten der Sünde bis ins dritte und vierte Glied oder so dann ausgeht und man sagt, ne, also das ist so, also die Kinder und die Kindeskinder, die müssen auch büßen für das, was andere Leute in vorherigen Generationen mal gemacht haben.
Genau. Und das ist ja was, was wir in vielen Punkten so empfinden. Also es ist ja zum Beispiel so, dass wir oft auch so ein bisschen an dem tragen, was wir so erlebt haben als Kinder oder die Prägung, die wir so haben in der Familie, durch die Eltern, durch die Geschwister und so. Und manches von dem, was uns das Leben manchmal schwer macht, sind ja Dinge, die wir tatsächlich nicht selbst verursacht haben, sondern irgendwie mitgenommen haben, aufgenommen haben, manchmal gar nicht wissen, was ist das überhaupt, wo kommt das her oder so, aber trotzdem irgendwas so in uns tragen. Und ja, das soll nicht mehr so sein. Aha. Und jetzt sagt, ja genau, und jetzt sagt der Ezechiel, das ist ganz schön fies, der sagt, nee, also jetzt muss jeder selber gerade stehen für das, was er ist. Da könnte man auch sagen, so, oh shit, also ich habe ja auch eine Menge falsch gemacht, jetzt werde ich zur Rechenschaft gezogen. Und er sagt dann wirklich so, ja, die jetzt Böses getan haben, die sollen jetzt Gutes tun und die immer Gutes getan haben, sollen aber jetzt nicht anfangen zu sagen, darauf ruhe ich mich aus, sondern es geht immer um jetzt und um den Moment, nicht um die Vergangenheit. Das heißt, man kann sich nicht ausruhen auf den Lorbeeren der Vergangenheit und der Geschichte, man muss aber auch nicht leiden unter den Bürden, die Geschichte mit uns bringt. Das heißt, es kommt auf das Hier und Jetzt an.
Aha.
Aha. Genau. Das ist ja nicht nur schön, ne? Also das machen es, man nimmt, sag, scheiße, ne? Ich kann mich nicht mehr rausreden, ne? Also nicht die anderen waren es und die Eltern waren es und meine Vorfahren waren es, sondern nee, jetzt muss ich selber irgendwie mal auftreten.
Aber was, glaube ich, für mich da in diesem Abschnitt ein total wichtiges Wort ist, ist, dass Gott sagt, meinst du, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen? Also meinst du, dass ich das toll finde, zu strafen? Ne? Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Aussage. Das sagt er auch zweimal. Habe ich nicht viel mehr gefallen daran, dass die Menschen sich bekehren, dass sie umkehren und dass sie am Leben bleiben und gut leben?
Ne? Genau, das ist so. Also das klingt ja erst so drohend, ne, was da so gesagt wird. Jetzt werden die alle aktuell sozusagen gerichtet, aber das ist ja die Grundbotschaft von Gott, ne, dass er sagt, nee, also darum geht es mir nicht. Es geht ja nicht darum, jetzt hier den Richter zu spielen, sondern es geht darum, dass die Menschen ins Leben kommen sozusagen. Genau.
Das finde ich unheimlich wichtig, dass man das auch mal betont. Denn viele Menschen haben von Gott ja, glaube ich, schon dieses Bild. So erstmal der liebe Gott sieht alles. Immer so ein ganz komisches Kinderwort, ne, was ja Gott irgendwie pervertiert. Denn das wird drohend gesagt, pass bloß auf. Und dann ist der liebe Gott ja auch gar nicht der liebe Gott, sondern eigentlich der böse Gott, der einem irgendwie den Spaß verderben will und der dann straft und anscheinend irgendwie Spaß an der Strafe hat oder so. Also irgendwie kommt es oft so rüber. Es gibt ja auch wirklich Leute, auch Autoren, die so den über solche Glaubensansichten ihren Glauben auch verloren haben, weil die sagten, was ist das für ein Gott, der also der immer so gerne straft, so irgendwie, was ist das? Und das wird also zum Beispiel an dieser Stelle explizit mal gesagt, das ist doch gar nicht der Fall. Also Gott hat keinen Spaß am Strafen.
Er hat keinen Spaß, daran, und auch um Strafen geht es, glaube ich, ihm gar nicht, sondern er will ja, das sind schon drastische Worte. Also wenn man das mal nachliest, bei Ezechiel da im 18. Kapitel, dann denkt man erst schon so, wow, das ist aber schon so eine Sprache, so, ja, der Gottlose soll sterben und dies und das. Manchmal braucht man vielleicht auch mal so einen kleinen Schuss von Bug, sage ich mal, so ein bisschen, um mal so ins neue Denken zu kommen. Aber das ist ja nicht das Ziel, darum geht es nicht. Sondern ich glaube, es geht darum, wirklich zu sagen, positiv, ihr könnt euer Leben gestalten, ihr habt eine Zukunft und macht doch was draus. Macht doch was draus, dass ihr ins Leben kommt. Und unter Leben würde ich jetzt sagen, es geht nicht um Todesstrafe oder Lebensermöglichung, sondern es geht darum, wirklich im Leben zu leben, also sich auch frei zu machen von der Vergangenheit. Das heißt nicht, dass man nicht einmal über die Vergangenheit nachdenken muss. Ne? Also ich glaube, so im eigenen Leben, man darf schon mal überlegen, was hat mich geprägt, ne? Und wo sind meine Bürden. Nur die sollen einen nicht so, man soll die erkennen, glaube ich, aber die sollen einen nicht so festklammern, so wie so Stricke, die einen immer wieder so festhalten oder so. Hm. Ja, man darf die sich angucken, aber dann ist auch gut.
Hm. Ja, und es ist immer wieder ein neuer Anfang möglich. Mir kamen dann so Dorfgeschichten irgendwie in den Sinn, ne? Was man so auf dem Land, wenn es so wirklich Dörfer sind, wo die Familien seit vielen Generationen irgendwie leben, da ist das ja dann oftmals auch so, dass das sind so die, da hat mal der Urgroßvater das und das gemacht und seitdem sind die irgendwie verdächtig oder so. Ne?
Ja.
Da kommt man dann ganz schlecht wieder raus. Oder das sind so die wohnen ja erst seit zwei Generationen hier, die können ja noch gar nicht mitreden und so. Da macht Gott das ganz anders. Ne? Er sagt, nee, das Hier und Jetzt ist entscheidend.
Ja, man könnte sagen, Gott ist gegen Vorurteile, sozusagen. Ja. Und er ist auch gegen diese die Geschichte, die so an einem klebt. Ne? Also wie gesagt, ich finde, Geschichte ist wichtig. Auch politisch ist das wichtig, zum Beispiel. Wenn man zum Beispiel vieles von dem, was wir heute tun oder anders machen, liegt ja auch daran, dass wir die Erfahrung mit Nazi-Deutschland zum Beispiel hinter uns haben. Wir wollen ja aus der Geschichte lernen. Wir wollen nicht die Fehler wiederholen oder so. Nur das Ganze soll uns eben nicht so binden, sondern wichtig ist immer die Zukunft, die Gestaltungsmöglichkeit und so. Und dann heißt es hier ja, man soll sich ein neues Herz und einen neuen Geist machen. Und lustigerweise ein paar Kapitel später heißt es dann, dass Gott sagt, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. So als ob der eingesehen hätte, naja, mit dem Selbstmachen klappt das auch nicht so ganz. Ich muss, glaube ich, doch lieber ein bisschen nachhelfen und dieses neue Herz und diesen neuen Geist euch geben.
Hm. Ja, das ist an der Stelle schon auch schwierig. Macht euch das selber. Aber gut, das hat mit der Umkehr zu tun. Ne? Das hat mit dem Bewusstmachen zu tun, wenn ich wirklich Mist gebaut habe in meinem Leben oder wenn ich wirklich bisher auf die falschen Pferde gesetzt habe, falsche Richtung eingeschlagen habe, dann muss ich auch selber sagen, das geht so nicht. Also dann kann ich nicht einfach sagen, ja, so bin ich. Das ist ja auch was zum Beispiel so in Karma-gläubigen Leuten, ne? Die sagen, ja, das ist dann halt so, kann ich ja nichts machen und so. Nee, bei Gott geht es schon darum, du kannst jederzeit zum Guten umkehren. Du kannst auch zum Schlechten umkehren und das ist dann aber doof.
Das ist so eine interessante Sache, finde ich, weil wir sagen, also, da kommt man ja so ein bisschen mit seinem eigenen Glauben, mit seinem protestantischen Glauben ein bisschen in Konflikt, weil wir ja eigentlich immer sagen, so die Umkehr und so ist ja nur durch Gottes Gnade möglich und so. Das klingt ja immer so, als ob der Mensch gar nicht beteiligt ist. Aber nur mal die Lebenserfahrung, da würde ich sagen, ich habe oft gespürt, wenn ich dachte, es wäre gut, mal einen neuen Weg einzuschlagen oder umzukehren. Und ich glaube, dieser Impuls, dieser Wunsch, der muss irgendwie, glaube ich, im Menschen tatsächlich da sein, damit Gottes Gnade, die dann da ist, das auch bewirken kann. Also ich glaube, man kann sich das nicht einfach vornehmen und sagen, ich will das jetzt. Aber ich glaube, man kann diesen Wunsch haben und diesen Wunsch auch in Gott stellen und vielleicht sagen, hilf mir mal, dass ich ein neues Herz und einen neuen Geist bekomme. Also ganz ohne Menschen, das Gefühl der Beteiligung geht es nicht. Glaube ich. Ist vielleicht nicht so ganz evangelisch-protestantisch reine Lehre, aber...
Glaube ich schon, denn die beiden Worte ergänzen sich ja nun mal. Ne? Dass also Gott sagt, es muss schon irgendwie, jeder ist für sein Leben zuständig und das bedeutet eben auch, dass man immer so ein bisschen mal gucken muss, bin ich auf dem richtigen Weg und umkehren, neues Herz, neuen Geist machen und dann sagt Gott eben selber, ja, und selbst das schenke ich euch. Also das, da werde ich euch unterstützen, da werde ich euch helfen und so. Und wer dann noch, also wenn das doch sogar von Gott geschenkt kriegt, wenn sozusagen auch mit dem Finger draufgestoßen wird und direkt gesagt wird, da, wer dann noch ganz bewusst sagt, brauche ich nicht, das ist dann, glaube ich, auch wirklich verkehrt. Da handelt man dann auch irgendwie wirklich verkehrt. Also dann handelt man ja letztlich auch gegen das, was Gott einem da gegeben hat.
Ganz ist ein Prozess, glaube ich. Es ist ein lebenslanges Lernen. Ich glaube, dass man auch immer wieder in die gleichen Fallen tappt. Aber man kann trotzdem, glaube ich, so ein bisschen im Laufe der Lebenserfahrung vielleicht auch nochmal seine eigenen Fallen erkennen. Das heißt, übrigens auch mit Geschichte nochmal auseinandersetzen und mal so nachdenken, Mensch, wo bin ich jetzt öfter mal ins gleiche Fettnäpfchen getreten oder den gleichen Ast gestolpert oder so. Vielleicht wird es dann einmal beim nächsten Mal weniger. Kann sein. Ich glaube, selbst wenn das passiert, sind wir von Gott getragen. Aber ich glaube auch, da gebe ich dir völlig recht, wir haben die Kraft, auch über unser Leben nachzudenken und uns zumindest eine Veränderung zu wünschen. Und da könnte man vielleicht sagen, wo ein Wunsch ist, ist auch ein Weg.
Ja, ich erlebe das als Pfarrer schon, ist dir wahrscheinlich auch nicht ganz fremd, durchaus, dass so viele Leute sagen, ach, das muss ja jeder selber wissen und im Grunde interessiert es mich gar nicht. Und wenn ich mich gar nicht damit beschäftige, dann ist doch alles gut. So, dann läuft das Leben so irgendwie vor sich hin und mehr brauchen wir doch eigentlich auch gar nicht. Sehr, sehr unreflektiert. Und da wird durch den Propheten ja im Grunde schon sehr deutlich gesagt, ja, so ganz egal ist das alles nicht. Ne? Muss vielleicht jeder selber wissen, aber drüber nachdenken ist, glaube ich, schon wichtig.
Ja, ich stelle mir ja vor, dass die Menschen, die dieses Sprichwort zum Beispiel sagen, ja schon leiden. Also ich denke, Leiden ist auch schon eine Form von Interesse. Also man sagt, da geht es mir nicht gut und da muss ich was ändern, da möchte ich gerne was ändern, da zweifle ich auch an irgendwas oder da wünsche ich mir eine Veränderung. Das zumindest, glaube ich, ist der Ansatzpunkt, weil das ist genauso, wie du sagst, wenn man jetzt gar kein Interesse hat, alles scheißegal, Hauptsache uns geht's gut und so. Ja, ich glaube, wo ist ja auch so eine Bibelstelle, ne? Der Arzt ist für die Kranken da und das meint schon irgendwie, man muss schon einen gewissen Wunsch, eine gewisse Sehnsucht vielleicht auch nach Veränderung einfach haben. Tatsächlich. Aber da muss Gott das, Gott muss das bewirken, sonst bräuchten wir das ja gar nicht, dass er uns das schenkt.
Ja, wobei, also der Prophet Ezechiel, also ich muss ja bei Ezechiel dann immer an einen Professor denken, den Graf Reventlow, der früher Alttestamentler in Bochum war, der hatte so einen kleinen Sprachfehler, der war schon relativ alt, als ich bei dem mal Seminare machte, habe auch eine Arbeit bei ihm geschrieben. Da habe ich mal ein Seminar gemacht und der sprach immer von Echechil.
Oder Hesekiel.
Ja, ja, nee, der sagte immer Echechil. Oh. Und lesen Sie den hervorragenden Kommentar von Chimali. Also Zimmerli hieß der, ne? So ein Riesenschwarte und das war immer die Grundlage für alle weitere Unterhaltung über Echechiel.
Wobei Zimmerli wirklich ein guter alttestamentlicher Theologe ist. Das nur am Wandel merkt, aber egal.
Das will ich ja gar nicht in Abrede stellen.
Gut, wir müssen aber zum Ende kommen. Ne? Wir wollten heute mal
ein bisschen
kürzer fassen und dafür mehr produzieren.
Ja, ich meine, der letzte Podcast, der war ja auch schon ganz schön lang. Und
da, ja, war ein schweres Thema heute.
War ein schweres Thema, genau. Und das ist ja auch eine Anforderung an die Zuhörenden, so lange am Ball zu bleiben. Oder dann, wenn man das in mehreren Schritten hört, dann die Stelle wieder zu finden. Also ich habe jetzt frühe Tage auch mit einer Schwägerin von mir gesprochen, die war mal zu Besuch, die wohnt in Amerika und hört da unseren Podcast immer noch ganz regelmäßig. Okay. So nämlich. Ne? Mhm. Allerdings, was weniger schmeichelhaft ist, sie hört ihn gerne abends zum Einschlafen.
Och, das finde ich gar nicht schlimm. Also ich finde, wenn man so beruhigend auf wirklich einschlafen kann, dann ist das doch positiv.
Ja, ja. Also sie meint dann immer, sie hört uns dann gerne zum Einschlafen und ist dann auch nach wenigen Minuten und hört das dann sozusagen unterbewusst noch weiter und überlegt sich am nächsten Tag, wo habe ich denn jetzt sozusagen, bis wohin habe ich denn zugehört und wo muss ich jetzt wieder einsteigen?
Wo kommen diese ganz absurden Gedanken her, die im Frühstück in meinen Kopf geistern?
Ja, wer weiß. Ich meine, das funktioniert ja wirklich. Ne?
Ja, genau.
Dieses, was man in dem Übergang zwischen Wachen und Schlafen hört, das geht direkt ins Unterbewusstsein. Das habe ich ja Latein gelernt, habe so einen Super-Learning-Kurs gemacht, der arbeitet genau mit dieser Methode, dass man also versucht, möglichst in diese Phase zu kommen, zwischen Wachen und Schlaf, dass man sich entspannt und dann so langsam, aber sicher, und dann werden einem die Sachen vorgelesen. Das funktioniert mit Podcast-Inhalten mit Sicherheit mindestens genauso.
Dann würde ich sagen, merkt euch doch bitte, dass ihr nicht an der Vergangenheit kleben müsst, sondern Gott auf die Zukunft schenkt,
ja,
die ihr gestalten könnt.
Genau, und bleibt ihm und bleibt uns gewogen.
Bis bald, ciao.
Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.